Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Oktober. Die Grenzsprenger. Die Stadt fühlte sich an diesem Oktoberabend anders an. Der Nebel und die Dunkelheit schärften die Sinne. Die feuchte Luft legte sich als Schicht über die Schleimhäute meiner Nasenlöcher, während ich da so auf einer Fußgängerbrücke an der Schnittstelle von Ost- und West-Oslo stand. Die Backsteinhäuser an beiden Seiten des Flusses schienen sich im Nebel aufzulösen. Die Straßenlaternen sahen aus wie weiße, aus dem Boden wachsende Lichtkegel. Das Brausen des Flusses übertönte nahezu den Lärm der Autos, die einige hundert Meter entfernt eine andere Brücke überquerten. Seit Wochen schon regnete es und es waren kaum Menschen zu sehen, außer den beiden stark geschminkten Teenies, die mich auf der Fußgängerbrücke überholt hatten. Der Frost lauerte schon um die Ecke. Ich beobachtete den Ackerfluss, der schwarz und ölig glatt weit unter mir dahinströmte. Ein großer Mann, wohl in den 50ern, kam rasch und weit ausschreitend vom östlich gelegenen Fußweg auf die Brücke zu, Kjell Isaksen. Kjell ist Biologe und in unserem Land einer von denen, die am meisten Ahnung haben von Fledermäusen. Unter der Mütze sein vierkantiges Gesicht, das freundlich zu lächeln begann, als er mich entdeckte. Mit der alten Bauchtasche, die er umhatte, sah er für mich aus wie jemand, der jeden Winter zig Kilometer auf Skiern hinter sich legte. Nach einer kurzen Planbesprechung oben auf der Brücke liefen wir in Richtung des Fußgängerweges, der sich neben dem Ackerfluss dorthin zog. Statt aber auf dem erleuchteten Weg weiterzulaufen, drehte Kjell plötzlich um 90 Grad ab, trampelte über verwelktes Gras und verschwand im Wäldchen, das zum Fluss hin abfiel. Den sicheren Lichtkorridor zu verlassen, fühlte sich etwas unangenehm an. Ich bereute, dass ich meine leichten Joggingschuhe angezogen hatte, rutschte in einem Laubhaufen aus und auf meinem allerwertesten die letzten Meter bis zum Flussufer hinunter. Als ich das Laub und die Erde von meiner Hose gebürstet hatte, stand Kjell da und lauschte. Ein Hund und sein Besitzer liefen nur einige wenige Meter über unseren Köpfen über die Brücke, die sich wie eine Lichterkette über den Fluss spannte. Die Fußgänger in ihrem Lichtertunnel konnten uns nicht sehen, doch meine Augen hatten sich mittlerweile an die Dunkelheit gewöhnt. Es war, als befände man sich mitten in der Stadt in einem verborgenen Raum. Bei uns unten in der feuchten Dunkelheit öffnete Kjell seine Bauchtasche, fischte eine kleine schwarze viereckige Box mit der Aufschrift Patterson D240X heraus, stöpselte ein paar Kopfhörer hinein und reichte sie mir. Hier unten übertönte das Rauschen des Flusses alles. Doch sobald ich die Kopfhörer aufhatte, hörte ich andere Geräusche. Ein sanftes Rauschen, wie das Federschlagen eines Schwanes bei der Landung. Das Rauschen schwoll ungleichmäßig an und wieder ab. Ich hörte auch eine Art Ticken, so etwas wie Tropfen, die schnell aufeinander folgend auf eine weiche Oberfläche fallen. Ich nahm die Kopfhörer wieder ab. Stille. Patterson D240X ist ein Fledermausdetektor, also ein Gerät, das Ultraschalllaute von Fledermäusen in eine für uns Menschen hörbare Skala umsetzt. In der Regel können wir die Laute der Fledermaus nicht hören, denn die Schallwellen, die sie aussendet, sind zu dicht. Die Laute liegen für das menschliche Gehör in einer zu hohen Frequenz. Unser Sinnesorgan im Innenohr, das kortische Organ, kann mit individuellen Unterschieden bis zu ca. 20 kHz, das heißt 20.000 Schallsignale in der Sekunde, wahrnehmen. Verschiedene norwegische Fledermausarten senden Laute im Bereich von 18 bis über 50 Kilohertz aus. Das schwarze Gerät war ein sogenannter Zeiterweiterungsdetektor. Dieser dehnt die Zeit. Das Kästchen übersetzt die Fledermauslaute in eine hörbare Frequenz, indem es die Frequenz der rasch aufeinanderfolgenden Schallwellen senkt. Man stelle sich eine straff in beide Richtungen gespannte Stahlfeder vor. Eine Aufnahme von 3 Sekunden beispielsweise wird auf 30 Sekunden ausgedehnt. So entsteht eine neue Frequenz von nur einem Zehntel der ursprünglichen. Ein Fledermauslaut von 50 kHz wird zu einem von 5 kHz und fällt damit in den Hörbereich des Menschen. Mit den Kopfhörern auf den Ohren sollte ich wie eine Fledermaus hören können. Ich setzte sie also wieder auf. Das Rauschen war wieder da, das tickende Geräusch wurde immer lauter und ich schaute mich verwirrt um. Unangenehm, dass es da etwas gab, das ich weder sehen noch mit meinen natürlichen Sinnesorganen wahrnehmen konnte. Ein Auto fuhr auf der Straße, die weiter hinten das Flusstal überquerte, vorüber und hielt wegen eines Fußgängers. Genau in dem Augenblick, in dem das Auto abbremste, tauchte das Rauschen wieder auf. Ohne Kopfhörer hörte ich davon nichts. »Vielleicht die Bremsen«, sagte Kjell. »Vielleicht machen sie Geräusche in einer hohen Frequenz, die wir ansonsten nicht hören können.« Der, der das Ticken verursachte, gab sich jedoch nicht zu erkennen, und das Ganze war nicht länger unangenehm, sondern spannend. Als ob ich mit einer Superpower ausgestattet worden wäre, wie etwa mit einem Röntgenblick oder der Fähigkeit, Gedanken lesen zu können. Als ich das erste Mal von Fledermäusen hörte, war ich, glaube ich, 10 oder 11. Wir wohnten in jenem Herbst mit einer Freundin und ihrer Familie auf einer Hütte. Von der hatte man eine schöne Aussicht über einen großen See, sie hatte aber weder einen Strom noch einen Wasseranschluss. Auf dem Weg zur Hütte erzählte mir die große Schwester meiner Freundin im Auto, dass es im Wald um die Hütte herum Fledermäuse gebe und dass man sie in der Dämmerung jagen und über dem See und am nahe dem See gelegenen Waldrand tanzen sehen könne. In jener Nacht, in der wir schwatzend in unseren Doppelstockbetten lagen, redete diese große Schwester weiter davon, wie die Fledermäuse jemanden im Dunkeln erriechen könnten. Sie würden auf deinem Körper rumkriechen, bis sie eine nackte Stelle fänden und sich dann dort festbeißen, und zwar so fest, dass man sie nicht abschütteln könne. Dort würden sie dann hängen und Blut saugen, wie eine Zecke von der Größe eines Tennisballs, bis sie sich im Morgengrauen wieder davon machten. Ich wollte dann nachts nicht nach draußen aufs Plumpsklo, sondern lag die ganze Nacht lang mit voller Blase wach, hatte wahnsinnige Angst und freute mich darauf, wieder nach Hause in die Stadt zu fahren. Später verstand ich, dass man nicht an Horrorgeschichten von großen Schwestern glauben sollte, doch das Bild der tennisballgroßen Blutsauger wurde ich einfach nicht los. Seit vielen Jahren schon jagt eine Fledermaus um die Laterne in unserem Hinterhof herum. So oft habe ich an Herbstabenden auf meiner Veranda gesessen und zugesehen, wie sie, ein flatterndes Stück Dunkelheit, sich hin und her bewegte. Ich fand sie abstoßend. Nach dem Ausbruch von Covid-19, als man glaubte, dass Fledermäuse die Infektionsquelle seien, hatte ich gehofft, dass sich die Fledermaus in diesem Jahr von unserem Hinterhof fernhalten würde. An diesem Abend jedoch wollte ich sehen, ob sich mein Verhältnis zu Fledermäusen nicht verbessern ließe. Immerhin gibt es nicht so viele Säugetiere, die ich von meiner eigenen Veranda aus bei ihrer Jagd beobachten kann. Denn die Fledermäuse sind ja hier mitten unter uns. Eine Freundin erzählte mir, sie habe früher im Park Badminton gespielt Und immer dann, wenn die Sonne unterging und die Dämmerung einsetzte, sei eine Fledermaus angekommen. Sie meinte, die Fledermaus sei sicher auf die Federn des Federballs neugierig gewesen. Viele Stadtbewohner, die ich kenne, sehen Fledermäuse, sobald sie diese erst einmal grundsätzlich wahrgenommen haben, nach Anbruch der Dunkelheit taumelnd um die Straßenlaternen fliegen. Die Fledermäuse, denen wir an jenem Oktoberabend lauschten, gehören zu den norwegischen Vertretern der Ordnung der Fleder- oder auch Flattertiere. Oder anders gesagt, Handflügel, denn wenn man direkt aus dem Altgriechischen übersetzt, bedeutet Chero Hand und Pteron Flügel. Der Name drückt aus, dass wir und die Fledermäuse einige anatomische Merkmale gemein haben. Die Flügel der Fledermaus und unsere Arme und Hände haben analoge Strukturen. Hält man einmal einen Fledermausflügel gegen das Licht, erkennt man, dass der Flügel hauptsächlich aus vier schmalen, knochigen Fingern, wie die Streben eines schwarzen Regenschirms, mit dazwischenliegender Flughaut besteht. Der Name passt auch in anderer Hinsicht. Will man den Schatten einer Fledermaus auf einer Wand nachbilden, verhakt man einfach seine Daumen ineinander und spreizt die Finger. Leonardo da Vinci hatte gute Gründe, Fledermausflügel statt Vogelflügel als Vorlage für seine Flugmaschinen zu verwenden. Denn dort, wo die Finger der Vögel weit stärker zusammengewachsen sind, kann die Fledermaus die Finger jedes Flügels unabhängig von den anderen bewegen, was wiederum zu einem Flugstil führt, den ich als taumelnd empfinde. Sie kann ein flüchtendes Insekt durch dichten Wald hindurch mit einer Geschwindigkeit von bis zu 30 Stundenkilometern verfolgen. Die Flügel sind nützlich, nicht nur zum Fliegen. Sie sind voller Nervenzellen und so sensibel wie eine menschliche Hand. Fledermäuse sind die einzigen Säugetiere, die über eine längere Distanz aus eigener Kraft fliegen können. Vor etwa 50 Millionen Jahren begann einer ihrer Vorfahren, ein kleines, nachtaktives Säugetier, seine Vordergliedmaßen für den Gleitflug einzusetzen, um sich so den Luftraum zu erschließen und Zugang zur riesigen Nahrungsquelle fliegender Insekten zu bekommen. Die Fledermäuse waren nicht die ersten, die zu fliegen begannen. Vögel und Insekten dominierten schon seit einigen Millionen Jahren den Luftraum, als sich die Fledermäuse zu ihnen gesellten. Aber da, wo sich die Vögel zum Navigieren weitgehend auf ihre Augen und aufs Licht verließen, folgten diese neuen fliegenden Tiere einer anderen Strategie. Ihr Gehör ließ die Fledermaus einen Bereich erobern, in dem die Vögel nicht dominierten, nämlich die Nacht. Fledermäuse und Vögel haben sozusagen den Tag, die Nacht und die Luft unter sich aufgeteilt. Diese Eroberung des Luftraums und der Dunkelheit eröffnete dem Leben und den Lebensformen neue Möglichkeiten. Mehr als ein Fünftel der 6500 bekannten Arten von Säugetieren auf unserem Planeten sind Fledermäuse. Vielleicht haben die Fledermäuse, weil sie doch Geschöpfe der Nacht sind, tendenziell einen schlechten Ruf. Meine Fantasien bezüglich der Fledermäuse als blutsaugende Tennisbälle haben ihren Grund. In der Mythologie und unserer Vorstellungskraft, besonders in Europa und den USA, sind Fledermäuse gefürchtet und nicht gut gelitten. Man glaubte früher, sie seien Verbündete des Teufels und brächten Unglück, Melancholie, Wahnsinn und den Tod. Mancherorts in Europa glaubte man, eine Fledermaus könne aus Leuten Diebe machen, indem sie sich auf ihre Köpfe setze, ein Aberglauben, der heute noch lebendig ist. Nicht nur wegen ihrer angenommenen Verbindung mit dem Teufel sind sie berüchtigt. Die Veröffentlichung des Vampirromans Dracula des irischen Schriftstellers Bram Stoker im Jahre 1897 trug nicht zu einem besseren Ruf bei. In dem Roman sucht Graf Dracula in Gestalt einer Fledermaus die junge Lucy heim und verführt sie. Doch es gibt da eine Sache, die die Fledermaus in den letzten Jahren besonders in die Schlagzeilen gebracht hat, nämlich ihre mögliche Rolle als Wirt für das die Corona-Pandemie auslösende Covid-19-Virus. All das hatte wohl zu meiner Angst vor Fledermäusen beigetragen. Hätte ich der großen Schwester meiner Freundin nicht zugehört, wären mir diese Ängste erspart geblieben. In Europa gibt es keine blutsaugenden Vampirfledermäuse und die kleinen blutsaugenden Fledermäuse, die in Süd- und Mittelamerika leben, sind im Großen und Ganzen nur auf Blut von Haustieren oder Vögeln aus. Darüber hinaus sind sich die meisten Experten einig, dass, sollte das unter den Menschen wütende Covid-19-Virus tatsächlich von einer Fledermausart herstammen, das eigentliche Problem unsere Zerstörung des natürlichen Habitats wilder Tiere und unser Handel mit ihnen ist. Wir brauchen Fledermäuse. Eine einzige Fledermaus kann pro Nacht 3000 Mücken fressen. An vielen Orten der Welt fressen sie die Mücken, die ansonsten Malaria und andere Krankheiten übertragen würden. Hinzu kommt, dass Fledermäuse Pflanzen bestäuben und Insekten fressen, die ansonsten der Ernte schaden könnten. Es ist teilweise das Verdienst der Fledermäuse, dass wir solche Leckerbissen wie Bananen, Mangos und Schokolade genießen können. Es wäre keine so gute Idee gewesen, allen Fledermäusen der Welt den Garaus zu machen, um vielleicht einem Virus zu entkommen.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, radio.de und viele andere mehr.